NDR Info. Themen des Tages.
Die polizeiliche Kriminalstatistik für 2024. Was verzeichnet sie? Was fehlt darin? Und ist sie überhaupt ein sinnvolles statistisches Format? Ein Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Wir blicken außerdem auf eine Asyldebatte, die der Chef der obersten Asylbehörde in Deutschland losgetreten hat. Darf der das? Und Israel will den wiederaufgenommenen Krieg in Gaza ausweiten und setzt auf Evakuierungen, soll heißen Vertreibungen. Die polizeiliche Kriminalstatistik für 2024 liegt auf dem Tisch. Die amtierende Bundesinnenministerin Faeser hat sie präsentiert, zusammen mit BKA-Chef Mönch und Bremens Innensenator Meurer für die Länder. Auf drei zentrale Erkenntnisse blickten die drei. Die Straftaten sind rückläufig, das liegt aber auch an der Cannabis-Legalisierung. Ein Straftatbestand entfällt also. Die Gewalttaten nehmen zu, auch bei Kindern und Jugendlichen, und die Gewaltkriminalität gegen Frauen steigt. Unter den Tatverdächtigen sind besonders viele Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Auch darüber wird diskutiert werden. Dietrich Karl Meurer.
Erneut angestiegen ist die Gewaltkriminalität, also Taten wie Vergewaltigungen, Raub, schwere Körperverletzungen und auch Tötungsdelikte. Hier gab es eine Zunahme um 1,5% auf rund 217.000 Fälle. Ein neuer Höchststand seit 2010. Besorgniserregend nennt das die geschäftsführende Innenministerin Nancy Faeser von der SPD.
Jeden Tag verzeichnet die Polizei rund 600 Gewaltdelikte.
Für besonders alarmierend hält Faeser hier den Anstieg tatverdächtiger Kinder und Jugendlicher. Zu den möglichen Ursachen äußert sich der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch.
Wir haben Hinweise aus anderen Daten, dass die psychischen Belastungen bei Kindern und Jugendlichen zugenommen haben, insbesondere im Vergleich zur Zeit vor der Covid-19-Pandemie. Und wenn andere ungünstige Faktoren hinzukommen, dann können solche psychischen Belastungen auch die Wahrscheinlichkeit der Begehung von Straftaten noch mal erhöhen.
Mit Sorge blickt die Bundesinnenministerin auf die gestiegene Gewalt gegen Frauen. Die Zahl der Vergewaltigungen, sexueller Nötigungen und sexueller Übergriffe ist um mehr als 9% gestiegen. Faeser fordert weitere Konsequenzen.
Wir brauchen ein stärkeres Schutz- und Hilfesystem für Frauen. Wir brauchen aber auch eine effektive Strafverfolgung der Täter. Und wir brauchen endlich die elektronische Fußfessel, damit sich Täter bedrohten Frauen nicht mehr unbemerkt nähern können.
Erstmals gibt es zuverlässige Daten zu Messerangriffen. Im letzten Jahr wurden über 15.000 registriert. Das entspricht mehr als 7% der Gewaltverbrechen insgesamt. Zugenommen hat im letzten Jahr der Handel mit Kokain und synthetischen Drogen. Die nun vorgestellte Statistik erfasst nur das Hellfeld, also der Polizei bekannt gewordene Straftaten, während das Dunkelfeld unentdeckter Taten verborgen bleibt. Das Zahlenwerk macht auch Angaben zu den Tatverdächtigen. Lässt man ausländerrechtliche Verstöße, die nur von nichtdeutschen Personen begangen werden können, unberücksichtigt, dann hat über ein Drittel der Verdächtigen keine deutsche Staatsbürgerschaft.
Darüber muss man reden, ohne Scheu, aber auch, und das betone ich noch mal sehr, ohne Ressentiments zu schüren.
Die Innenministerin macht klar, es gehe nicht nur um konsequente Strafverfolgung, sondern auch um konsequente Abschiebungen. Den Vorsitzenden der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Ulrich Meurer, treibt um, wie potenzielle Täter unter Migranten leichter erkannt werden können. Durch bessere Zusammenarbeit von Gesundheits-, Ausländer- und Meldebehörden.
Dass wir im Vorfeld reagieren, um zu schauen, welche Person sich so entwickelt, dass sie potenziell zu einem Gefährder werden kann.
Insgesamt wurden 2024 über 5,8 Millionen Straftaten registriert. 1,7% weniger als im Vorjahr. Doch dieser Rückgang erklärt sich vor allem durch die Teillegalisierung von Cannabis. Rechnet man die mit Cannabisanbau und Besitz verbundenen Straftaten raus, liegt das letzte Jahr auf dem Niveau von 2023. Das könne nicht beruhigen, sagt die Innenministerin.
Und über die polizeiliche Kriminalstatistik habe ich mit Dr. Nicole Bögelein gesprochen, Kriminologin und Soziologin an der Uni Köln. Sie hat einen offenen Brief mit unterzeichnet, der die Frage stellt, ob diese Statistik wirklich aussagekräftig über die Sicherheitslage in unserem Land ist. Was zeigt denn die PKS, wie es um Kriminalität und Gefährdungslagen in Deutschland steht oder in welche Richtung die Polizei ermittelt und wen man auf der Suche nach Tatverdächtigen gezielt ins Auge nimmt.
Ja, letzteres ist schon gar nicht so falsch. Also tatsächlich ist es so, dass die polizeiliche Kriminalstatistik zunächst einmal ein Tätigkeitsbericht der Polizei ist. Also es geht darum, dass sie eben erklärt, womit habe ich mich beschäftigt als Organisation und was habe ich so betrachtet. Und um das zu interpretieren, muss man dann wissen, was gelangt eigentlich in die polizeiliche Kriminalstatistik. Bestimmte Delikte, zum Beispiel Drogendelikte, werden hauptsächlich durch polizeiliche Kontrollen entdeckt. Und wenn dann die Polizei ihre Kontrolltätigkeit verändert, dann verändert sich hier auch was. Jetzt hat sich gerade bei Drogendelikten das Gesetz verändert. Cannabis wurde legalisiert und so ging auch der Bereich Drogenkriminalität ja um fast ein Drittel zurück. Andere Delikte, zum Beispiel Körperverletzungsdelikte, die werden fast alle von BürgerInnen angezeigt. Und da ist die Anzeigequote einfach sehr variabel. Also wir sehen, je näher man sich dem Täter, der Täterin fühlt, also wenn es im Bekanntenkreis ist, umso seltener zeigt man an. Und je stärker man davon ausgeht, dass der Täter, die Täterin einer ganz anderen Gruppe zugehört, umso häufiger zeigt man tatsächlich auch an.
Aber es geht immer um Tatverdächtige und um Ermittlungen. Mhm. Und die Statistik reicht nicht bis zum Ende, nämlich zu Aufklärungsquoten oder gegebenenfalls auch zu Verurteilungen.
Genau, nein. Also zwar berichtet die polizeiliche Kriminalstatistik die Aufklärungsquote, das heißt aber tatsächlich nur, bei wie vielen Taten, die wir festgestellt haben, konnten wir eine tatverdächtige Person ermitteln. Und die PKS ist eine Ausgangsstatistik, die berichtet also, wie viele Tatverdächtige haben wir an die Staatsanwaltschaft abgegeben. Und dann liegt es tatsächlich bei der Justiz eben über Schuld und Unschuld zu entscheiden. Also da ist es gilt ja zunächst mal die Unschuldsvermutung, also das heißt tatsächlich, dass da noch nicht drüber entschieden ist, ob der Mensch, der tatverdächtig war, auch tatsächlich schuldig ist. Das entscheidet dann die Justiz erst im Anschluss.
Aber auch die Medienberichterstattung der letzten Monate scheint ja die Kriminalstatistik vorab wiedergespiegelt zu haben. Oder ist es vielleicht umgekehrt? Also, es ist zuletzt von Messerangriffen verstärkt die Rede gewesen. Die häufen sich auch laut Kriminalstatistik. Und es sind auffallend viele Nicht-Deutsche unter den Tatverdächtigen. Was ist der gedankliche Kurzschluss dabei?
Da gibt es zwei Dinge. Zunächst mal auf den Punkt Berichterstattung. Tatsächlich ist es so, dass die Berichterstattung gerade zu Gewaltkriminalität extrem zugenommen hat. Es gibt da eine wissenschaftliche Untersuchung, die sagt, im Juni 2023 war da ein Höchststand bislang erreicht worden. Es wurde über 645 Gewaltdelikte berichtet, davon 81 im Zusammenhang mit Messern. Und mit dieser gehäuften Berichterstattung verbunden war auch eine überproportionale Nennung der nicht-deutschen Staatsangehörigkeit. In nur einem einzigen Fall wurde eine deutsche Herkunft genannt. Und insgesamt gibt es auch eine Verzerrung dahingehend, dass unverhältnismäßig oft über tödliche Messerangriffe berichtet wird, wobei es sich in den allermeisten Fällen nicht ums Tötungsdelikte handelt. Und wenn Sie sagen, dass die Messerdelikte so stark angestiegen sind, dann muss man hier auch nochmal sagen, dass wir das gar nicht so genau wissen, weil wir brauchen in der Kriminologie immer längere Zeitverlaufe und tatsächlich sind Messerdelikte erst seit wenigen Jahren in der polizeilichen Kriminalstatistik überhaupt erfasst, sodass wir da keine lange Zeitreihe tatsächlich haben. Aber und ein letzter Punkt noch, ja, was auch ein bisschen außen vor bleibt, ist, dass man Messerkriminalität vor allem im öffentlichen Raum diskutiert. Tatsächlich ist es aber auch ein Phänomen, das auch gerade im privaten und häuslichen Bereich, im Bereich häuslicher Gewalt geschieht. Auch das bleibt in der Diskussion so ein bisschen hinten an.
Aber nun kam in den letzten Jahren von rechten Parteien, auch Medien, der Hinweis, ihr blendet das Phänomen der Messerkriminalität aus. Jetzt richtet man Waffenkontrollzonen ein, natürlich dort, wo man viele Delikte und Tatverdächtige vermutet, kontrolliert dort intensiver und findet, was man suchte. Aber was ist verkehrt daran oder was wäre besser?
Also zum einen werden wir mit diesen Waffenverbotszonen schon mal all der Delikte, die im privaten, häuslichen Umfeld stattfinden, überhaupt nicht darauf aufmerksam. Von denen werden wir nichts mitkriegen. Zum anderen wird damit so eine gewisse Angst auch in der Bevölkerung geschürt. Also wenn man vorbeiläuft an, ich jetzt hier in Köln, Schildern, wo steht Waffenverbotszone, denkt man doch mal ganz kurz nach, darf man sonst überall Waffen tragen? Und wenn jetzt hier verboten wird, ist es dann besonders gefährlich? Also auch das ist nicht zu unterschätzen. Was Sie sagen, wo man sucht, wird man finden. Und die Frage ist eben, bei wem wird man denn suchen? Denn der Aspekt des sogenannten Racial Profiling dass man bestimmte Gruppen stärker in den Blick nimmt, der besteht, das ist ein Befund, den es gibt, und da ist eben auch ja davon auszugehen, dass da häufiger dann Messer bei bestimmten Gruppen gefunden werden. Tatsächlich, hier auch wieder hilft uns ein Blick ins Dunkelfeld, wenn wir uns anschauen, bei SchülerInnenbefragungen, wer trägt denn Messer bei sich, dann sehen wir tatsächlich, dass deutsche Jugendliche häufiger Messer bei sich tragen als MigrantInnen der ersten Generation. Und das ist ja doch ein anderes Bild, als was uns jetzt diese polizeiliche Kriminalstatistik und der aktuelle Diskurs glauben macht.
Die Kriminologin Dr. Nicole Bögelein, sie lehrt und forscht an der Universität Köln. Hans-Eckart Sommer ist Chef einer Bundesbehörde, einer, die seit einem Jahrzehnt besonders im Blickpunkt steht, dem BAMF, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Sommer betrachtet sich aber auch als politischer Kopf, als Christsozialer. CSU-Innenminister Seehofer hatte seinen Parteifreund 2018 an die Behördenspitze gestellt. Bei einer Veranstaltung hat Sommer nun am Montag vorgeschlagen, die Zahl aufgenommener Migranten mit humanitären Aufnahmen über Kontingente zu begrenzen und das individuelle Grundrecht auf Asyl zu streichen. Das kann natürlich nicht seine Behörde einfach so tun. Das müsste der Bundestag beschließen, per Grundgesetzänderung mit 2/3 Mehrheit. Und schon prasselt das Thema in die laufenden Koalitionsverhandlungen und hat eine breite Debatte in Gang gesetzt. Philipp Eckstein im Hauptstadtstudio. Was sagt die amtierende Dienstherrin Nancy Faeser denn dazu?
Ja, Nancy Faeser, die geschäftsführende Innenministerin, sie ist gestern bei einer Pressekonferenz unter anderem auf die Aussagen von Hans-Eckart Sommer angesprochen worden. Und sie hat da versucht, man kann es vielleicht so ausdrücken, so ein wenig ja Luft aus der Sache zu lassen oder auch diese Vorschläge so ein wenig abzumoderieren. Sie sagte,
das ist jetzt kein neuer Vorschlag, das wird ja schon länger in der Öffentlichkeit diskutiert.
Ja, und sie hat dann nochmal darauf verwiesen, dass solche Kontingentlösungen immer nur ein Baustein sein könnten. Und es würde ja auch nichts daran ändern, dass es dann immer noch Fluchtbewegungen, beispielsweise wegen Kriegen, gibt. Und Frau Faeser hat gestern auch noch einmal ganz klar betont:
Nein, das Asylrecht steht für die SPD nicht zur Disposition.
So, also die Innenministerin Nancy Faeser gestern.
Also man hört, sie hängt das runter, man kann fast sagen, spielt es etwas runter. Ist das denn wirklich ein so, ich sag mal, harmloser Vorgang?
Nein, also ganz so harmlos und auch ganz so gewöhnlich, wie sie es jetzt klingen lässt, ist dieser Vorgang nicht. Hans-Eckart Sommer ist ja der Präsident des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Er hat seine Rede in der Öffentlichkeit bei einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung, also einer CDU-nahen Stiftung, gehalten. Und er hat da sehr weitreichende Forderungen auch einfach aufgestellt. Also es geht ja nicht nur ums Grundgesetz, sondern er hat dann auch noch die Genfer Flüchtlingskonvention erwähnt. Und da muss man schon sagen, und ja, das sind dann auch Aussagen, die ja zusätzlich auch noch in eine Zeit fallen, wo die Innenministerin Nancy Faeser nur noch geschäftsführend im Amt ist, wo gerade Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD laufen. Also ein ganz so gewöhnlicher oder auch ganz so harmloser Vorgang ist das alles nicht.
Sommer hat ja betont, dass er als Privatmann spreche. Ist das denn glaubhaft oder hat er die aktuelle Situation, die Sie schildern, genutzt, um vielleicht auch Einfluss auf die Koalitionsverhandlungen zu nehmen?
Also da muss man jetzt ehrlich sein. Das ist natürlich schwierig, jetzt mit Fakten zu belegen. Also zum Beispiel, ob es da Absprachen gegeben hat oder so ähnliches. Was man aber schon sagen kann, also es ist ja jetzt einmal diese etwas ungewöhnliche Zwischenzeit. Zum anderen trifft auch zu, dass Hans-Eckart Sommer CSU-Mitglied ist, dass er damals von Horst Seehofer in sein Amt quasi berufen wurde. Also man hat schon so ein wenig den Eindruck, dass das jetzt auch nochmal so ein Impuls Richtung Koalitionsverhandlungen ist und deswegen jetzt auch ja diese ja doch klare, sehr klare Rede nicht ganz so zufällig kommt.
Und wird das in den Koalitionsverhandlungen dann jetzt nochmal Thema? Also nicht die Personalie Sommer, sondern das Grundrecht auf Asyl?
Interessant finde ich, dass CDU und CSU-Politiker jetzt durchaus aufspringen, man könnte auch sagen, den Ball aufnehmen und hier von einem wichtigen Debattenbeitrag sprechen. Aber richtig ist auch, wir kennen ja schon ziemlich viele der Papiere aus den Koalitionsverhandlungen. Und die Gruppe, die sich unter anderem mit dem Thema Asyl beschäftigt hat, in diesem Papier steht, das Grundrecht auf Asyl bleibt unangetastet. Und jetzt gibt es ja viele strittige Punkte, die sind dann entweder rot, weil nur die SPD sie will, oder blau, weil nur CDU, CSU sie wollen. Und dieser Satz, also das Grundrecht auf Asyl bleibt unangetastet, der steht in schwarz. Das heißt, da hat man sich schon geeinigt. Und insofern gehe ich nicht davon aus, dass dieses Fass das jetzt nochmal aufgemacht wird, wozu man ja auch noch wissen müsste, wenn man denn das Grundrecht auf Asyl abschaffen wollen würde, müsste man das Grundgesetz ändern und dafür bräuchte die Koalition oder eine mögliche Koalition von CDU, CSU und SPD dann die Stimmen der AfD, denn Linke und Grüne würden doch sehr wahrscheinlich dann nicht mitstimmen.
In jedem Fall schon jetzt große Empörung bei Teilen der Opposition.
Ja, allen voran bei den Grünen, da gibt es zahlreiche Rücktrittsforderungen. Da sagt man, Sommer habe sich durch seine Äußerungen disqualifiziert für sein Amt, wird auch nach dienstrechtlichen Konsequenzen gerufen. Auch die Linke äußert sich ganz ähnlich. Bisschen gemischter sind die Reaktionen bei der AfD. Da hört man dann so Äußerungen, so nach dem Motto, wir sagen es ja schon lange, jetzt sagt es selbst der Präsident des BAMF. Aber auch Äußerungen, die dahingehend nach dem Motto, die Forderungen von Hans-Eckart Sommer gehen noch gar nicht weit genug.
Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein. Die Waffenruhe in Gaza, sie war wirklich nur eine Episode. Die Hamas wird sie genutzt haben. Und Israel hat sich ein Konzept zurechtgelegt, wie man den langen Krieg zu einem dauerhaften Erfolg machen kann. Und heute hat Verteidigungsminister Katz umrissen, was man sich mit der Wiedereröffnung des Kampfes vorgenommen hat. Man will den Militäreinsatz ausweiten, große Gebiete besetzen und zu sogenannten israelischen Sicherheitszonen machen. Jan-Christoph Kitzler.
Benjamin Netanyahu, Israels Premierminister, hatte vor dem Parlament schon vor ein paar Tagen große Dinge angekündigt aus israelischer Sicht. Da hatten schon neue schwere Luftangriffe im Gazastreifen begonnen. Wir werden das Gesicht des Nahen Ostens ändern. Die Kampfhandlungen werden im Gazastreifen fortgeführt. Und je mehr die Hamas an ihrer Weigerung festhält, unsere Geiseln freizulassen, wird unser Druck größer und stärker. Ich sage das auch der Hamas. Dazu gehört auch die Einnahme von Gebieten und noch weitere Dinge, die ich hier nicht ausführen werde. Inzwischen ist klar, dass Israel große Teile im Süden des Gazastreifens räumen lässt. Palästinenser wurden beispielsweise aus der Stadt Rafah, ganz im Süden, an der Grenze zu Ägypten vertrieben. Seit die Offensive vor etwas über 2 Wochen mit schweren Luftangriffen begonnen hat, sind nach palästinensischen Angaben schon über 1.000 Menschen getötet worden, darunter auch zahlreiche Frauen und Minderjährige. Der frühere General Yiftach Ron Tal erklärte im israelischen Armeeradio heute den Plan dahinter. Wir weiten das aus, das heißt, dass wir die sogenannten Sicherheitszonen ab jetzt ausweiten. Diese Gebiete gehören bis auf Weiteres nicht mehr den Palästinensern bzw. der Hamas, sondern gehen an den Staat Israel über. Es geht um die Ausweitung des Philadelphia-Korridors im Süden, das Eindringen in die städtischen Gebiete von Rafah und auch im Westen. Das ist sehr bedeutend und bezieht sich natürlich auch auf den nördlichen Teil des Gazastreifens. Israel plant aber nicht nur größere Gebiete im Gazastreifen dauerhaft unter seine Kontrolle zu bringen. Es geht vor allem auch um Druck auf die Hamas und die Bevölkerung. Verteidigungsminister Katz hatte von Gebieten gesprochen, die so wörtlich den Sicherheitszonen des Staates Israels angegliedert werden sollen. Bewohner von Gaza, die Hamas setzt eure Leben aufs Spiel und sorgt dafür, dass ihr eure Häuser verliert und immer mehr Gebiet, das in Israels Verteidigungsstruktur eingegliedert wird. Verlangt die Beseitigung der Hamas in Gaza und die sofortige Freilassung aller israelischen Geiseln. Das ist der einzige Weg, um den Krieg zu beenden. Tatsächlich hatte es vor ein paar Tagen in Gaza erste Proteste gegen die Hamas gegeben, an denen sich Tausende beteiligt hatten. Inzwischen sind sie abgeebbt, teilweise wurden sie von der Hamas unterdrückt. Im Internet kursieren Aufnahmen, die die Exekution eines Polizisten durch Mitglieder eines Clans in Dire Balla zeigen sollen. Er soll versucht haben, einen Massenauflauf von Menschen aufzulösen, die auf der Suche nach Mehl waren. Nun soll die Hamas dir helfen, riefen seine Mörder. Zum Druck Israels auf die Menschen in Gaza gehört auch die Blockade von Hilfsgütern. Seit mehr als 4 Wochen kommen keine Nahrung, kein Wasser, kein Treibstoff und kein medizinisches Material in das flächendeckend zerstörte Gebiet. Und die schweren Luftangriffe gehen weiter. So starben bei einem Angriff in Khan Yunis nach palästinensischen Angaben mindestens 12 Menschen, darunter Frauen und Kinder. Rida Al-Jabur zeigt einem Team von Reuters die Leichen. Das kleine Mädchen, 3 Monate alt, sie haben ihren Kopf nicht gefunden, ein Kind. Wir haben sie zum Krankenhaus geschickt, ihre Beine und Hände, die Hände der Frau. Sie hat ihre Kinder umarmt. Was für ein Unglück. Hier ist Fleisch von ihrem Gehirn. Geht weiter, seht euch um. Sie wollte fliehen und hatte 2 Mädchen. Eine hat sie vor dem Ramadan geboren. Und Israel will die Luftangriffe und den Vormarsch ausweiten, im Süden und auch im Norden des Gazastreifens. Dafür wurden viele weitere Bodentruppen in das Gebiet beordert.
Eine Reportage von Nahost-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Steigt der weltgrößte Autozulieferer Bosch beim insolventen schwedischen Batteriehersteller Northvolt ein? Wäre es aus Sicht des Stuttgarter Unternehmens strategisch klug, den Markt für Batteriefertigungen anzugehen? Das würde auch in Schleswig-Holstein am geplanten Northvolt-Standort in Heide für Aufatmen sorgen. Gibt es Grund zur Hoffnung? Eine Analyse von Konstantin Röse aus der ARD-Finanzredaktion in Frankfurt.
HBJLE. Das ist die Flugkennung eines Firmenjets von Autozulieferer und Technikkonzern Bosch. Vergangenen Freitag stand das Flugzeug ausgerechnet am Flughafen Skellefteå in Schweden, nicht weit entfernt von Northvolt. Wie eine schwedische Zeitung berichtet, sprach das Management des insolventen Batterieherstellers wenig später intern von einem vertraulichen Besuch eines interessanten Akteurs, ohne Namen zu nennen. Hat der deutsche Autozulieferer Bosch auf einmal Interesse am schwedischen Batteriehersteller? Für den Insolvenzverwalter von Northvolt, Michael Kubo, jedenfalls wäre ein schneller Verkauf ein großer Erfolg. Nach dem gescheiterten Gläubigerschutzverfahren in den USA musste der Konzern vor 3 Wochen in Schweden Insolvenz anmelden. Da klang Michael Kubo nicht sehr optimistisch. Eine solche Insolvenz werde sicherlich einige Jahre in Anspruch nehmen, so Kubo. Aber man hoffe, das Unternehmen innerhalb des ersten Jahres oder vielleicht von 6 Monaten verkaufen zu können. Northvolt galt lange als die große Hoffnung für die europäische Autoindustrie. Europa wollte sich unabhängiger von asiatischen Batterieherstellern machen. Auch in Deutschland war eine Batteriefabrik im schleswig-holsteinischen Heide geplant. Doch die Schweden gerieten in finanzielle Schwierigkeiten, hatten unter anderem mit Produktionsproblemen zu kämpfen. Für Charlie Müller, Geschäftsführer der Startup-Plattform Futury, kommt ein weiterer Punkt hinzu.
Northvolt hat natürlich auch darunter gelitten, dass das Thema Elektromobilität auch dann vielleicht in Deutschland ein bisschen unter die Räder kam. Es gab eine politische Entscheidung, eine Elektroauto-Kaufprämie zurückzunehmen. Dadurch sind auch die Zahlen massiv eingebrochen. Und das sind dann sicherlich auch ein paar strukturelle Themen.
An Northvolt sind unter anderem Volkswagen, BMW und die US-Großbank Goldman Sachs beteiligt. Volkswagen und Goldman Sachs haben ihre Millionenbeteiligungen bereits abgeschrieben. Jetzt versucht der Insolvenzverwalter, den Batteriehersteller zu retten. In den letzten Tagen gab es für viele Beschäftigte aber erstmal eine schlechte Nachricht. Ein weiterer Stellenabbau. Von den 5.000 Beschäftigten sollen nur noch rund 1.700 bleiben dürfen. In Deutschland sollen aber keine Stellen abgebaut werden und der Betrieb weitergehen, heißt es vom Insolvenzverwalter. Ist jetzt ausgerechnet der Autozulieferer Bosch die Rettung? Auf Nachfrage der ARD-Finanzredaktion wollte Bosch den Sachverhalt nicht kommentieren. Für Experten wäre ein Einstieg oder Verkauf an Bosch aber ein geschickter Schachzug. Bislang war dem weltgrößten Autozulieferer eine eigene Batteriezellfertigung zu riskant und zu teuer. Es könnte für Bosch auch Vorteile haben, jetzt auf Northvolt zu setzen, sagen Batterieexperten wie Steffen Link vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung.
Es ist natürlich attraktiv. Da steht eine fertige Fabrik mit Maschinen und Anlagen. Die Mitarbeiter bei Northvolt, das ist ja alles schon da. Das muss man natürlich noch in den Griff kriegen, dass das auch alles funktioniert am Ende und auch die Batterie am Ende in der Qualität rauskommt, wie man sich das wünscht. Auch gerade ein Bosch oder andere Player sind jetzt ja auch noch nicht so groß in diesem ganzen Thema Batteriezellproduktion. Das heißt, da kann man natürlich dann auch das Wissen aufsaugen und nutzen.
Laut Insidern soll auch Autobauer Mercedes Northvolt in Schweden besucht haben. Gegenüber der ARD wollten sich die Stuttgarter aber nicht zu Spekulationen äußern. Über eine Lösung, wie auch immer sie aussieht, dürften sich die verbleibenden Beschäftigten bei Northvolt aber sicher freuen. Genauso wie die deutsche Politik. Northvolt hat für den Bau der Fabrik in Heide rund 600 Millionen Euro von der staatlichen Förderbank KfW erhalten, für die der Bund und das Land Schleswig-Holstein je zur Hälfte bürgen.
Konstantin Röse berichtete. Welche Auswirkungen hätte denn ein Einstieg von Bosch bei Northvolt für das geplante Batteriewerk bei Heide im Kreis Dithmarschen? Dazu unser Reporter in Schleswig-Holstein, Jörg Jakobsen.
Northvolt in Deutschland ist ja formal gesehen nicht von der Insolvenz betroffen. Indirekt gibt es aber natürlich trotzdem Auswirkungen, weil die Anteile der Muttergesellschaft an der deutschen Tochter ein Teil der Vermögensmasse sind, um die es in diesem Insolvenzverfahren geht. Aus Sicht von Experten stehen die Chancen gut, dass entweder die deutsche Tochter separat verkauft wird oder im Gesamtpaket zusammen mit Schweden und dass das sogar ein Kaufanreiz sein könnte. Das Gelände bei Heide ist ja fast fertig erschlossen, die Pfahlgründungen der Hallen weit fortgeschritten, der Hochbau könnte starten und Fördergelder stehen weiterhin ebenfalls in Aussicht. Diese Bedingung gibt es so eben nur in Dithmarschen und absehbar auch nirgends sonst in Deutschland. Dass noch einmal so viel Steuergeld in ein Batterieprojekt fließt, dürfte nach der Krise bei Northvolt ja mehr als fraglich sein.
Das waren die NDR Info Themen des Tages am Mittwoch.